Heute sind wir bei der nächsten Sustainable-Folge und diesmal ist es eine besondere Folge. Ich rede nämlich heute mit Thomas und Thomas ist mein Vater, der bei mir so ein bisschen das nachhaltige Bewusstsein eingebrannt hat. Ja, wir mussten immer Licht ausmachen und Müll trennen und das hat bei mir so ein bisschen den Grundstein gelegt. Und deswegen wollte ich heute auch mal mit meinem Vater darüber sprechen, wie er eigentlich zu dem ganzen Nachhaltigkeitsthema gekommen ist. Aber für alle, die dich nicht so gut kennen wie ich, wer bist du eigentlich?
Ich bin Thomas Reuvens, 62 Jahre alt und bin seit meinem 18. Lebensjahr selbstständig. Zu Anfang habe ich als freier Mitarbeiter für Architekten gearbeitet, im Schwerpunkt Baukonstruktion.
Momentan, beziehungsweise seitdem ich dich bewusst kenne, beschäftigst du dich ja ganz viel mit energieeffizienten Bauen. Und immer wenn ich mit dir durch die Straßen laufe, irgendwo, gerade in Berlin, bleibst du überall stehen und erklärst mir, in welchem Verbund irgendwas, was ist das dann, gemauert ist. Und du hast ja deine eigene Firma auch. Vielleicht kannst du auch noch mal sagen, was Repco eigentlich macht.
Repco Architekten, das ist ein Architekturbüro, was aber schwerpunktmäßig als Generalplaner arbeitet. Das mache ich mit einer Geschäftspartnerin, der Christiane Behrens. Und wir arbeiten schon seit Beginn, seit 2004, im Schwerpunkt energieeffizientes Bauen. Und mittlerweile bauen wir fast alles in Passivhausbauweise.
Warum ich dich überhaupt in den Podcast jetzt auch eingeladen habe, nicht nur, weil du gerade in der Nähe warst, ist ja, dass du gefühlt schon immer dich interessierst für energieeffizientes Bauen. Ich meine, du bist jetzt ja nicht gerade erst gestartet und ein Jungspund und bist auf die Fridays for Future-Welle aufgesprungen, sondern du baust ja, also du interessierst dich ja schon immer dafür. Mich interessiert einfach, wie kamst du denn damals vor, wie lange ist es, 40 Jahren? 40 Jahren darauf, energieeffizient zu bauen. Das wundert mich heute noch.
Eigentlich fing es damit an, dass ich damals überlegt habe, Qualität zu sichern. Und bei der Qualitätssicherung festgestellt habe, dass wenn man am Bauen die Qualität wirklich auf sehr, sehr achtet, dass es konstruktiv sehr gut ausgeführt wird, wir viel mehr Möglichkeiten haben, einen dichten, guten Baukörper zu errichten und haben, da haben wir mal durchgerechnet im Büro, was es denn kosten würde, ein Gebäude, was energieeffizienter wäre, zu errichten und haben festgestellt, dass es nur ca. 2-3% teurer wäre und die Leute wären auch bereit, das zu bezahlen. Das haben wir mal ausprobiert an mehreren Projekten und haben gesehen, dass die Menschen das auch mitmachen. Aber wie bin ich drauf gekommen? Ich bin eigentlich darauf gekommen, dass ich unterwegs war in der Eifel bei meinem Bruder und war dort in sogenannten alternativen Läden unterwegs. Da ging es darum, mein Bruder suchte einen guten Holzofen und ich war im Bücherregal verschwunden und habe dort geschaut, was es gibt es denn an Büchern für energieeffizientes Bauen oder Heizen und solche Dinge. Und man muss sagen, dass eben Anfang der 80er Jahre es auf dem normalen Markt für Baubücher dort nichts Vernünftiges gab, außer eben diese preiswerten Bücher.
Du hast ja dann, bist ja durch die Läden gestriffen und bist du wirklich mit dem Ziel herumgelaufen, die Bücher zu lesen oder bist du da drauf gestoßen, als du gestöbert hast? Also, was hast du da gemacht?
Ich bin darauf gestoßen, als ich gestöbert habe. Aber es ging ja auch damals bei der Diskussion Atomkraft oder nicht Atomkraft. Und es war eben dann die Überlegung, was macht man denn, wenn man weniger Strom oder weniger Energie zur Verfügung hat? Was macht man als Alternative? Und es war ja auch schon der Jom-Kippur-Krieg gewesen, 74, 75. Und es war ja schon die erste Ölkrise gewesen. Also wir waren ja schon in dem Druck, dass wir energieeffizient bauen mussten. Nur es beschäftigte sich die Industrie nicht wirklich damit. Und daher kamen wirklich die Anstöße aus der alternativen Szene, wobei ich eine Einschränkung machen muss. Ich habe damals auch kurz danach ein ganz tolles Buch gefunden für energieeffizientes Bauen und das war vom RWE.
Von RWE? Das kann ich mir überhaupt nicht denken. Weißt du noch, was da so drinsteht? Was haben die vorgeschlagen? Kannst du dich erinnern daran?
Ich habe das Buch sogar noch, nur jetzt bei mir aber im Büro. Aber dieses Buch ist wirklich in die Tiefe gegangen, hat auch grundlegende Parameter aufgezeigt, wie eben den Sonnenstand zu verschiedenen Jahreszeiten und dass man eben ja nicht nur Sonnenenergie einfangen muss, sondern auch Sonnenenergie aus dem Gebäude heraushalten muss. Also diese Dinge wurden schon in diesem Buch behandelt.
Ich bin jetzt tatsächlich richtig, richtig doll überrascht. Also es schien, dass die damals progressiver und innovativer waren als heute. Richtig, richtig spannend. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, du bist da 1980 irgendwann unterwegs als junger Kerl und sagst, ey, ich mache energieeffiziente Gebäude und dann war die Ölkrise vorbei und Energie war nicht mehr ganz so teuer. Und du hast ja dann nicht irgendwann aufgehört, als Energie jetzt erstmal wieder günstiger war. Was hat dich eigentlich dazu bewogen, dann dabei zu bleiben? Ich kann mir vorstellen, bei deinem Stammtisch kann man bestimmt auch komische Fragen, oder?
Ja, die Ölkrise hat doch schon länger gedauert, wobei diese erste große Entspannung trat eigentlich damals auf, als Iran-Irak-Krieg stattfand. Da wurde ja wieder Öl auf den Markt geschwemmt, damit man die Kriegskosten bezahlen konnte. Und aber ich habe damals auch argumentiert, dass es ja für uns viel besser ist, wenn wir unser Geld, also wenn wir besser dämmen, dieses Geld, was wir für das bessere Dämmen, für die bessere Bauausführung investieren, dass dieses Geld kommt unserer Wirtschaft zugute, während das andere Geld eben weder den Ölstaaten oder, wie wir immer sprachen, vom russischen Gas diesem zugute kommt. Und daher das eben auch für uns nachhaltiger wird, die Volkswirtschaft.
Wie kamen diese Argumente an? Wenn ich mir vorstelle, hattest du damals einen Stammtisch? Nee, hattest du nicht. Und deine Kumpel sonst, die du kanntest, was haben die da so drüber gedacht?
Damals fand auch die ersten Diskussionen darüber statt, über CO2-Ausstoß. Und ich weiß, dass ich damals versucht habe, dieses Thema zu vermeiden, weil da wurden Glaubenskriege drüber geführt, ob das irgendeine Auswirkung hat oder nicht. Ich weiß noch gut, dass ich bewusst dann immer dieses Thema auf die Volkswirtschaft gelenkt habe. Und das kam eigentlich sehr gut an. Und ich weiß noch, dass wir damals eine Solarsiedlung, das war etwas später, das war dann schon Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, wurde errichtet in einem Ortsteil von Kleve. Und dann war ich persönlich mit einem Projekt in einer Ratsfraktion, um das vorzustellen. Und dann hab ich bewusst auch wieder das Thema CO2-Ausstoß vermieden und nur auf dieses Thema eben Ölpreissteigerung, das war nicht mehr ganz so nicht so prägend mehr für die Diskussion, sondern wirklich dann den Punkt der Nachhaltigkeit für die Wirtschaft.
Das finde ich ziemlich pfiffig. Also hast du deine Argumentation dem Publikum angepasst. Das finde ich wirklich interessant. Das klingt ja, als wären wir Ende der 80er weiter gewesen als vor fünf Jahren. Also klingt das nur so oder ist das so gewesen?
Also wir waren Anfang der 80er insgesamt in einer besseren Aufbruchsstimmung, weil wir, ich weiß, damals habe ich einen sehr interessanten Mann auch kennengelernt, einen Herrn Weiblen, der hatte seinen Standort in Isum und der hatte auch eine sehr interessante Innovation im Wohnungsbau entwickelt und der hatte sehr viele technische Unterlagen aus den USA mitgebracht, wo in den USA man in diesem Bereich schon viel weiter war. Wir haben also dort uns sozusagen Dinge abgeschaut, haben nur das auf unsere Breitengrade angepasst, das heißt mit Sonnenstand und solchen Dingen das etwas modifiziert. Und man sah also in allen Ländern war eine Aufbruchstimmung da, energieeffizienter zu bauen und umweltbewusster zu leben. Warum das hinterher so etwas, das ist im Prinzip später vielleicht ins Mainstream übernommen worden und dann aber nicht gepusht. Und diese wirklichen Probleme des CO2-Ausstoßes, die sind ja jahrzehntelang weiter geleugnet worden.
Du hattest ja eingangs schon erwähnt, dass ihr jetzt überwiegend, also eigentlich nur noch Passivhäuser baut. Ich glaube, es ist nicht jedem klar, was eigentlich ein Passivhaus ist. Vielleicht kannst du noch mal kurz und knapp sagen, was ist überhaupt ein Passivhaus?
Ein Passivhaus ist ein sehr energieeffizientes Gebäude. Und das wird schon seit 1992 wird das errichtet. Und es hat sich sehr bewährt. Und dieses Gebäude lebt eben auch davon, dass dort jedes Detail vorher genau überlegt wird und durchgerechnet wird, ob eine Wärmebrücke entsteht oder nicht. Und die Sachen werden in einem Berechnungsverfahren ganz genau festgehalten. Und das ist auch ein Teil, nicht nur, dass es energieeffizient ist, sondern auch von einer sehr hohen baulichen Qualität ist das Passivhaus.
Ich meine, wir sitzen gerade in einem Passivhaus und ich muss immer sagen, ich finde das total angenehm, weil es immer schön warm ist, auch im Winter. Ich habe nirgendwo Zugluft und fühle mich tatsächlich immer sehr, sehr wohl. Es gibt ja aber auch, ich weiß nicht, sind das Mythen oder was auch immer, dass es im Passivhaus schimmelt und dass man nicht das Fenster aufmachen kann. Kannst du dazu vielleicht nochmal was sagen?
Ja, es gibt einige Mythen ums Passivhaus. Also einmal muss ich sagen, wir sind ja nicht, wir bauen erst seit 2005 Passivhäuser, haben aber jahrelang immer diesen Weg verfolgt, den ich ganz zu Anfang mal erwähnt habe, dass wir ca. 3% mehr für ein Gebäude investieren, wenn es energieeffizienter wird dadurch und der Kunde bereit ist, das umzusetzen. Und so sind wir schon in Ende der 90er Jahre darauf gekommen, Wohngebäude zu errichten mit einer Lüftung und Wärmerückgewinnung. Und das ist einer der Eckbausteine, dass ich eben bei einem Gebäude, was energieeffizient ist, wie zum Beispiel das Passivhaus, nicht nur die Gebäudehülle sehr gut dämme und vor allem die Gebäudehülle durch unkontrollierten Luftwechsel, den eben vermeide, diesen verhindere, also dicht baue, muss ich natürlich dann einen Luftwechsel anderweitig herstellen. Und diesen Luftwechsel stelle ich mit einer kontrollierten Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung her. Und das hat einfach den schönen Effekt, dass ständig dass die Luft ausgetauscht wird, die verbrauchte Luft, und durch frische Luft ersetzt wird. Und der verbrauchten Luft wird jetzt im Wintertag eben die Energie entzogen, wird der Frischluft wieder zugeführt. Und wir dadurch eben Lüftungswärmeverluste stark minimieren. Und keiner der Bewohner im Haus sitzt irgendwie in der Zugluft, weil wir kein Fenster öffnen müssen. Wir können es aber jederzeit öffnen, das ist gar kein Problem. Also das sieht man ja auch hier bei uns jetzt hier in der Wohnung. Alle Fenster sind zum Öffnen. Und wenn ich an einen Sommertag gerade denke, öffne ich sogar sehr oft das Fenster.
Das erleichtert bestimmt viele Leute, dass auch das Fenster öffnen noch möglich ist und man nicht eingeschlossen wird. Wenn wir jetzt so gucken, also du bist ja einfach schon immer selbstständig. Nach deiner Ausbildung hast du im Prinzip direkt gestartet. Und dann hast du auch direkt auf irgendwas gesetzt, auf energieeffizientes Bauen, was jetzt auch nicht unbedingt so immer auf der Hand lag. Was waren denn für dich an meiner Selbstständigkeit, aber auch gerade im Hinblick auf das energieeffiziente Bauen, die größten Schwierigkeiten, die du erlebt hast?
Die größten Schwierigkeiten in der Selbstständigkeit waren zu Anfang, dass ich zu jung war. Das ist einfach wirklich ein Problem und deswegen würde ich auch heute vielen jungen Leuten raten, wenn sie sich selbstständig machen wollen, auch in jungen Jahren schon, sollten sie eine Ausschau halten danach, ob man vielleicht in eine Partnerschaft einsteigt, wo vielleicht andere Leute ihre Firma abgeben wollen, da eben mit einsteigen, weil dann ist die Firma eingeführt und man kommt eben als Juniorpartner mit hinein in die Firma und übernimmt das Know-how und die ganzen Kundenverbindungen und es werden dann nicht so viele Dinge in Frage gestellt.
Was ich total witzig finde, ich habe letztens ein Interview gemacht für einen anderen Podcast Und der hat sich auch früh selbstständig gemacht und der hat mir erzählt, weil die immer nur Fahrrad gefahren sind, dass sie sich immer dann Auto geliehen haben, wenn sie zum Kunden gefahren sind. Das war doch bei dir auch so. Kannst du das vielleicht auch nochmal erzählen, wie du das dann gemacht hast?
Ja, ich hatte einmal einen ganz verrückten Fall, weil ich zu Anfang meiner Selbstständigkeit schlüsselfertig Häuser gebaut habe auch. Dann habe ich das, die ersten Doppelaushilfen, die ich gebaut habe, habe ich in Holzskelettbauweise gebaut. Und dann stand das Holzskelett und dann hatte ich Gespräche mit Kuhnen vor Ort und fuhr mit dem Fiat Bambino vor. Und dann stand ich dann dort und sprach mit den Kuhnen, dann guckten die sich das Haus an und sagten, na, hält die Konstruktion, weil man hier am Niederrhein kennt, man eigentlich nur Mauerwerkskonstruktionen, guckten dann mich an und sagten, Sie sind selbstständig, ja, sag ich, bin ich selbstständig, guckten mein Auto an und dann haben sie wieder verabschiedet und ich habe von den Leuten nichts mehr gehört. Und dann, das ist mir 2-3 Mal passiert und beim nächsten Termin habe ich mir dann den Wagen von den Eltern meiner Freundin ausgeliehen, die hatten damals einen Audi 100, bin dann vorgefahren zu einer Baustelle und dann war das Gespräch schon ganz anders.
Ich finde das einfach richtig witzig, dass die Älteren, die früh gegründet haben, immer diese Autogeschichte erzählt, dass es einfach so ein Ding war, dass man mit einem schönen Auto vorfahren muss, damit man irgendwie erfolgreich wirkte. Und ich merke das auch, wenn ich zum Kunden gehe, was du gesagt hast, ne, mit jungen Gründen, dann ziehe ich eigentlich immer meine Brille auf, um irgendwie älter oder vielleicht auch klüger, keine Ahnung, zu wirken. Und ich merke auch, dass das tatsächlich einen Unterschied macht. Also das finde ich schon einfach richtig witzig. Wenn du jetzt guckst auf die Herausforderungen, die vor uns sind, ne? Jetzt sind wir in der Klimakrise, das war natürlich irgendwie abzusehen. Du hast schon immer energieeffizient gebaut. Was sind so für dich die nächsten Schritte, die, ich sage jetzt erstmal, beim Bau allgemein passieren müssten, damit das ein bisschen mehr einen Boom bekommt? Weil die meisten Leute, die ich kenne, kennen überhaupt kein Passivhaus zum Beispiel. Also was muss denn ja jetzt passieren? Weil gerade die Baubranche frisst ja unfassbar CO2, was die meisten auch einfach gar nicht wissen.
Ja, erstmal muss der Unsinn aufhören, der leider auch von unseren Verbandsvertretern, einmal von der Wohnungswirtschaft, aber auch bei den Architekten immer noch breit getreten wird, dass energieeffiziente Häuser viel zu teuer wären und zu großen Baukostensteigerungen führen werden und dadurch eben wir Probleme hätten, die Wohnungskrise zu beheben. Das ist also vollkommener Quatsch. Wir haben viel mehr das Problem, dass wir anderweitige Vorschriften haben, die das Bauen verteuern, aber nicht die energieeffizienten oder die Vorschriften, die zur CO2-Einsparung führen. Aber nochmal eben den wichtigeren Punkt. Die CO2-Einsparung am Bau muss natürlich auch erfolgen, indem wir bei den Baustoffen uns mehr Gedanken machen. Wir sind zum Beispiel schon vor ungefähr 7-8 Jahren hingegangen, haben uns damit sehr intensiv beschäftigt und haben gesagt, okay, wenn wir Passivhäuser bauen, dann wollen wir die zwar den Dämmstandard erfüllen, der gefordert ist, aber wir wollen den Dämmstandard erfüllen mit nachhaltigen Baustoffen oder mit Baustoffen, die wir besser rückbauen können und haben dadurch eben Stück für Stück jetzt uns mit jedem einzelnen Bauteil beschäftigt und haben da eben andere Lösungen gefunden oder bessere Lösungen gefunden. Und dieses ist ein fortlaufender Prozess. Immer wieder, wenn Materialien auf den Markt kommen, die für uns geeigneter erscheinen, dann werden wir versuchen, diese auch einzusetzen.
Momentan, ich bin mir nicht sicher, aber ich kenne mich ja nicht so aus beim Bau wie du, aber wenn ich jetzt so höre, wie viel CO2 einfach die Produktion von Beton und Zement irgendwie kostet, gibt es da schon andere Lösungen, wie man da irgendwie Beton oder Zement irgendwie verhindern kann oder vermindern kann? Oder kann man das recyceln oder was auch immer? Ich habe auch mal gehört, dass der Sand knapp wird. Das kann man ja kaum vorstellen, aber auch das habe ich mal gehört. Was gibt es denn da für Alternativen?
Es gibt eine ganze Menge Alternativen. Also erstmal ist natürlich die Alternative die Rückgewinnung. Wir sind jetzt hier am Niederrhein, da ist der Kies Der Betonkies ist leider zu billig, aber wir sehen das im süddeutschen Raum ganz deutlich, dass dort alte Stahlbetonteile wieder recycelt werden und dann später für den Beton wiederverwendet werden. Da gibt es zwar bestimmte Einschränkungen, weil ich kann diesen entstehenden Zuschlagstoff aus recyceltem Beton nicht in allen Betonqualitäten wieder einsetzen, aber trotzdem gibt es ausreichend Bandbreite, um das Material zu verwenden. Wir haben dieses jetzt hier auch versucht, am Niederrhein umzusetzen, sind aber an den Kosten gescheitert, aber wie gesagt, die Kosten liegen, weil die Kosten für den Betonkies hier zu niedrig sind. Das ist einmal ein Punkt, aber was auch schon ganz simpel ist, wenn ich hingehe, aus normalen Betondecken, wenn ich die verwende, zum Beispiel Spannbetondecken verwende, also Hohlkörper-Spannbetondecken, die haben mindestens ein Drittel weniger Beton und noch viel weniger Stahl. Das wäre schon mal der erste Minimierung. Darüber hinaus ist natürlich dann die Frage, tausche ich den Baustoff komplett aus oder mache ich eine Hybridbauweise? Also Hybridbauweise hieße eine Holz-Betonbauweise, ein Holzverbund, Holz-Beton-Verbundbau oder eben eine reine Holzbauweise. Also diese Dinge stehen natürlich auch an. Da muss man eben auch immer schauen, in welcher Region bin ich tätig. Wir sind hier am Niederrhein und wir haben jetzt nicht so die Holzverbundenheit beim Bauen, aber der Markt öffnet sich mittlerweile dafür, weil auch die Menschen, die Endverbraucher sich dafür öffnen. Und wir bekommen auch immer mehr Handwerksbetriebe, die mit Holzbau sehr gut arbeiten. Wir haben mittlerweile standardgemäß dieses KVH-Holz. Das ist ein vorgetrocknetes Holz, was man lagermäßig kaufen kann und sofort wieder einsetzen kann. Also da gibt es schon bestimmte Erleichterungen, die es hier noch vor 15 Jahren gar nicht gab.
Wenn du dir eine Sache wünschen könntest, wo vielleicht Gesetze oder Vorschriften sich ändern, was wäre das, was euch am meisten helfen würde, um nachhaltiger bauen zu können? Weil ich weiß, dass ihr Vorschriften ohne Ende habt und die sind ja, glaube ich, auch von Bundesland zu Bundesland wieder unterschiedlich. Was wäre das, was euch am meisten helfen würde?
Ich glaube, uns als Gesellschaft würde am meisten helfen, wenn wir ein System entwickeln würden, dass man nach einem gewissen roten Faden sagt, der rote Faden wäre, ich sage einmal, eben die generelle Vermeidung von CO2 oder auch Methangas ist ja noch ein viel größerer Klimakiller. Wenn man diesmal als Agenda aufstellt und sagt, in welchen Bereichen werden wie diese Stoffe erzeugt oder wie kann man sie vermeiden und dieses Mal als roten Faden, damit man auch bei Diskussionen immer sagen kann, ja, aber wir haben aus den und den Gründen würden wir jetzt dazu neigen, dort eine Vorschrift abzuschaffen oder vielleicht dort eine Vorschrift zu ändern, um eben bestimmte Einsparungen in diesen Bereichen zu erzielen, dass man eben im Prinzip eine Diskussion führt und in der Gesellschaft sagt, so, dieser Leitfaden Einsparung CO2 und anderer Treibhausgase ist das Allerwichtigste und alles andere hat sich dem unterzuordnen, dass man dann eine ergebnisoffene Diskussion führen kann in anderen Bereichen. Und das findet derzeit überhaupt nicht statt.
Ist das dann sowas wie ein klarer CO2-Preis, wo man sagt, den haben wir und der wird steigen und bis da und dahin wollen wir so und so viel reduzieren und deswegen müssen wir gucken, wie wir das machen? Meinst du das damit?
Ein CO2-Preis hilft sicherlich, aber ich glaube, wir müssen in unserer Gesellschaft vielmehr die Diskussion grundsätzlich führen, wo wir hingehen wollen. Und da fehlt, glaube ich, im Augenblick noch der richtige Ruck, wobei diese Future for Fridays for Future, so heißt es, ist natürlich da ein ganz wichtiger Punkt, weil endlich wurde mal da der Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt und gesagt, so, und jetzt müssen wir daran weiterhaben, dass es auch wirklich richtig läuft. Und alles andere, was vorher war, da wurden immer nur die Ausreden gesucht und jetzt könnte ich keine Ausreden mehr suchen. Deswegen bin ich den Schülern und der Greta ganz dankbar, dass sie das machen.
Das freut mich zu hören und ich sehe auch, dass die Fridays for Future super viel erreicht haben, aber ich höre auch immer wieder aus dieser Nachhaltigkeitsszene, sag ich mal, dass viele frustriert sind, weil das ist wirklich ein Marathon. Und manchmal das Gefühl, man kommt nicht weiter. Und da komme ich auf die Frage, du hast ja auch viele Rückschläge erlitten in deinem beruflichen Leben. Und was ich unfassbar finde, ist, wie du dich selber motivierst und einfach weitermachst und einen anderen Weg findest. Und da wollte ich dich schon immer fragen, wie machst du das?
Ja, ich habe auch festgestellt, dass wenn ich in einer Krise stecke oder wenn das ganz knüppeldick kommt, ich eigentlich immer noch die besten Ideen entwickelt habe, weil dann konnte ich sagen, so, und jetzt kommt der Punkt, jetzt muss ich mal in Ruhe hinsetzen, mal überlegen, welchen Weg kann man gehen. Und dann wird der Fokus irgendwie ganz klar auf die wichtigsten Ziele gesetzt und alles andere fällt hinten runter. Vielleicht ist das dann der Punkt, was einen hilft, zu erkennen, wo man lang gehen muss. Ich habe da sonst, kann ich das eigentlich gar nicht anders erklären.
Also einfach mal auf den Arsch setzen und machen. Mhm. Du hast vorhin gesagt, jetzt liegt der Ball auf dem Elfmeterpunkt und wir müssen jetzt ja gucken, wo es hingeht. Deswegen stelle ich auch schon die Abschlussfrage. Wenn wir uns jetzt vorstellen, ein Wunder ist geschehen, du wachst morgen früh auf und du lebst in einer fairen und nachhaltigen Welt, in der du gerne leben möchtest. Woran würdest du erkennen, dass die Welt da ist, die du dir wünschst oder wie sähe sie aus?
Oh, eine ganz schwere Frage. Erstmal glaube ich nicht, dass ich das erleben werde, weil das ist ein ganz langer Prozess. Aber ich glaube, dass wir auf einem guten Weg jetzt sind. Ich glaube auch, dass diese Bewegung, man sieht das jetzt an der Jugendbewegung ja auch, die jetzt anläuft, dass eben auch das Internet und die neuen Medien auch die Chance eben haben, Menschen zu verbinden und Menschen eben abseits von Parteien, abseits von den politischen Institutionen, die auch in der Lage sind, Dinge zu bewegen. Und dass dieser Weg, der dort eingeschritten wird, dass er sicherlich eine große Chance ist, dass die Menschheit das dann auch etwas schneller schafft. Und also daher gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass wir dort einen Weg finden.
Na, dann hoffe ich das auch einmal und dann danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir einen Podcast aufzunehmen. Ich glaube, es ist auch dein erster und dann reden wir gleich einfach weiter.